Ich habe mal gehört, dass man erst dann ein richtiger Toggenburger ist, so ein richtig echter, wenn man die Kurfürsten nicht nur von unten angeschaut hat, von der Straße, sondern wirklich aufgeklettert ist und sie von oben her angeschaut hat. Bist du schon ein echter Toggenburger?
Also echter wäre meine Frau, sie kann nämlich nehmen schon von diesen Dingern, genau. Ich bin auf Bard oben gewesen, aber so nach knapp 2 Jahren dort in Wattwil, ich bin noch nicht ein waschechter Toggenburger, aber ich lebe mich so langsam ein.
Aber es kommt noch.
Es kommt. Sicher. Schöne Gegend, kann ich empfehlen, super.
Mhm. Du bist Pastor in der Chisona in Wattwil und ich weiss aus eigener Erfahrung, so Psychohygiene von einem Pastor ist wirklich nicht ganz so etwas, das einfach ist zum Ausleben, da braucht man gute Hobbys.
Genau.
Was sind denn deine Hobbys?
Ja, meine Hobbys sind sicher Familie, das hätte ich nicht 4 Kinder und ich tue gerne Tennis spielen und was ich gerne mache, wenn ich so richtig runterfahre, so einfach allein in einem Raum, dann gerne so ein Gläschen Whisky, genau.
Habe ich das richtig gehört?
Ja, schon so.
Hast du so gesagt Whisky?
Ja. Mit H. Ja.
Mit H?
Ja, Whisky.
Was trinkst du denn gern für einen?
L'Aquiline oder Golaila. Okay. Genau. Kennst du die?
Nein, aber es klingt interessant. Ja. Gut. Du redest zu uns heute zu der Sinnfrage. Du redest über die Suche nach dem Sinn vom Leben. Mhm. Was qualifiziert denn dich, um zu uns zu reden heute zu diesem Thema?
Ich bin überzeugt, dass die Frage wahrscheinlich jeder hat in uns hinein, kann ich mir vorstellen, je nachdem, wo du in welcher Situation du dich befindest in deinem Leben. Für mich war es existenziell, zu wissen, du, was ist wirklich der Sinn, woher komme ich, was ist der ganze Sinn von dem Leben, der Stress und so, und wohin führt es, was kommt nachher, das ist für mich ganz wichtig gewesen, sonst wäre ich heute nicht da.
Genau. Gut, dann sind wir gespannt. Dann
wow, super, merci vielmals, danke. Ja, guten Morgen miteinander, ich freue mich wirklich da zu sein. Und wenn man so eingeladen wird, zum so brunchen und zum Essen, das ist ganz etwas Tolles. Haben wir wirklich toll gemacht. Merci vielmals. Es ist schon so, gell, das Thema von heute Morgen, mit dem, wo ich komme, heisst, die Suche nach Gott hat fast mein Leben gekostet. Und wenn das so ein Titel ist, dann ist das sicher auch, Anführungszeichen, mit Leid verbunden. Also nicht so, dass ich Leiden erlebt habe, wo man kann sagen, oh, da ist ein Missbrauch dahinter, ein Todesfall, unheilbare Krankheit. Nein, so ein Leid verbunden in meinem Leben, wo Hindernisse gewesen sind, wo Schwierigkeiten gewesen sind, wo Identitätskrise geheissen hat oder einfach schlichtweg Liebesentzug. Einfach so das Leiden, wo wir auch zu tun haben in unserem Alltag drin. Einfach schlichtweg das Leiden. Und ich möchte heute Morgen zusammen mit meiner Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus und wieso der Gott und warum auch immer das Kreuz oder so, möchte ich die Frage auch vom Leiden einbetten anhand von 2 Bäumen. Ich habe 2 Bäume heute Morgen mitgenommen, damit wir das ein bisschen bildlich miteinander anschauen. Eine Frage an dich, was machst du, wenn du zum Beispiel in Zürich bist, zufälligerweise, oder das Frauenfeld in einem Bücherladen und du willst ein neues Buch kaufen, was machst du in erster Linie? Was denkt ihr, was machen die, wenn ihr vor einem Bücherstand sind und ein Buch kaufen wollt? Was machen die? Den Schluss lesen. Das Vorwort lesen. Das Inhaltsverzeichnis. Und wenn es für einen Mann in einem Buch noch Bilder hat, dann schaust du Bilder anschauen, ist klar. Genau. Bei mir ist es so, für mich ist wichtig, wenn ich ein Buch kaufe, muss ich zuerst einmal das Buch in die Hand nehmen. Und dann gehe ich immer an die Kasse und frage, können Sie es bitte auspacken? Ich will gerne darin blättern. Dann heisst es meistens nein, wir haben noch Exemplar. Ah, danke, gar nicht gesehen. Genau. Und dann schaue ich das Inhaltsverzeichnis anschauen. Und wenn es ein Sachbuch ist, möchte ich noch gerne einen Titel haben, ein Vorwort, warum hat es überhaupt geschrieben. Und dann mache ich schlichtweg nur so. Wie viele Bilder hat es drin? Und was ist geschrieben? Welche Grösse? Ich bin Brillenträger. Und am Schluss auch ein Nachwort. Wenn es ein Roman ist, kann ich nicht die letzten 20 Seiten lesen, das ist immer ein Fehler. Und dann ist für mich noch wichtig, wenn ich ein Sachbuch habe, Literaturhinweis. Was für Bücher stecken noch dahinter, was kann ich vielleicht noch anders kaufen. Ich gehe also von vorne bis hinten schauen. Und das Gleiche macht das Bibel mit uns auch, wenn wir das Leiden ein bisschen begreifen, eben mit diesen 2 Bäumen. Der erste Bibeltext, den ich euch bringe, ist aus 1. Mose 2, 8 bis 10. Das ist wirklich der Anfang der Bibel, wo uns die Bibel erklärt, wie hat Gott die Welt erschaffen. Und dort ist die Rede von einem Baum. Und da steht Folgendes drin, dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten Eden wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Und ein Fluss entsprang in Eden und bewässerte den Garten. Also von einem Baum ist dreht, in der Schöpfung, in dem Garten Eden drin. Wo ist der schwer? Der sieht so aus. Der erste Baum, das klingt in der Bibel wie Rüttliwiese. Mitten in der Schweiz, in einer schönen Gegend, dort in der Region, wo der Fuchs dem Hasen noch anständig gute Nacht sagt. Alles in Harmonie miteinander. Es gibt einen majestätischen Baum, noch einen zweiten Baum, vielleicht mehrere. Dort im Garten Eden gibt es herumtollende Tierli, glückliche Menschen. Äußerst ein glücklicher, lieber Gott. Dort gibt es nur braunbrennte Menschen. Sie spielen Gummitwist, sie haben keine Krankheiten, keine Ungerechtigkeit, kein Leiden, kein Stress, kein Streit. Einfach, sie haben es gut miteinander. Wir können schon fast sagen, auf heute, dort gibt es kein Sixpack. Dort gibt es nie eine Fußballmannschaft, die nie verliert, die deine Lieblingsfußballmannschaft ist. Dort gibt es keine Finanzkrise. Kein Ehepartner, der dich kritisieren würde. Jeder liebt den Montag. Keine Blechlawine am Gott. Einfach so. Einfach wirklich schön. Und interessanterweise, die Bibel nennt am Schluss vom Wort wieder den Baum ins Maul. Und wird von dem Baum geredet. Und ich lese euch aus Offenbarung 22, Vers 2 bis 4 vor. Offenbarung 22, Vers 2 bis 4, dort steht Folgendes drin. An beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen 12 Jahre im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter Gottes Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes stehen in ihr. Und alle ihre Bewohner werden Gott anbeten und ihm dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihren Stirn tragen. Ein zweiter Baum. Und da habe ich auch einen, der ist ein bisschen grösser und ein bisschen schöner. Dann tue ich da her. Und darin steckt eine Zeitspanne. Zwischen dem Baum, der folgen wird, wie die Bibel beschreibt im Himmel, gibt es eine Zeitspanne. Und die Zeitspanne, die tue ich so darstellen mit einer Schnur. Stellt euch vor, die Schnur, die ich jetzt hier anbinde, das ist die sogenannte Zeitspanne. Die Zeitspanne von dem Buch, das ich jetzt vorhin vorgelesen habe aus der Bibel, von der Schöpfung her, bis hin, wenn der Himmel wieder den einen Baum wieder erklären tut und aufzeigen tut, hey, da wird es einen Baum geben, der wird Früchte tragen, 12-mal im Jahr, da hat jede Bauern Freude, gell? Und die Blätter von dem Baum heilen. Das ist eine Zeitspanne. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wo lebe ich denn in dieser Zeitspanne? Und das Leben, das du lebst, das ist unterschiedlich, gell? Ich sage jetzt mal, ich lebe etwa da. Oder vielleicht ein bisschen da. Dann sagen wir da. Das ist mein Leben. Euer Leben, dein Leben, ihr Leben kann vielleicht da sein oder da. Und jeder erlebt eine andere Zeitspanne. Verschiedene Situationen, verschiedene, wie soll ich sagen, das, was dir gegeben ist in deinem Leben, das du erlebst. Eigentlich leben wir Menschen zwischen dem, was vergangen ist und zwischen dem, was zukünftig ist. Und da schwebst du irgendwo in dieser Zeitspanne hinein. Und jetzt ist in dieser Harmonie Platz, wo Gott gegenwärtig war beim Mensch, ist etwas Katastrophales passiert, wo dann das Leiden entsprungen ist. Und das möchte ich anhand von zwei Symbolen erklären. Es ist mir spontan unter der Dusche in den Sinn gekommen. Ein Löchersieb und ein Topf, gell? Was heisst das jetzt wieder, gell? Gott hat uns Menschen, bin ich überzeugt, aus Körper, Leib, Seele und Geist gemacht. Das Löchersieb, das stellt bildlich unsere Seele, unseren Körper dar. Das, was oben reinkommt, kommt auch wieder unten raus. Das ist klar, das Löchersieb. Das ist der Auftrag vom Löchersieb. Wir sind eigentlich durchlässig, wir Menschen. Das, was oben reinkommt, läuft da unten wieder raus. Und das hat Gott gewusst und darum ist Gott mitten unter dem Menschen und hat ihm einen Schutz gegeben. Und hat ihnen gesagt, hey, ich habe das so gut gemacht, ich bin so stolz, dass ich euch gemacht habe. Ihr seid so genial, ich habe Freude, ich will euch einen Schutz geben. Ich will euch einen Platz geben, wo ihr wissen dürft, ihr seid nie allein, ich bin mit euch, ich bin euer Vater, euer Gott. Und ich tue ein Stück weit auch schauen, dass euer Leben funktioniert. Eigentlich tut er uns ein bisschen bestimmen, also bestimmen, gutartigerweise, erweisen, was für unser Leben gut ist. Und dann ist das Malheur, die Katastrophe passiert, dass der Mensch plötzlich sagt, du, das ist ja schon schön da, gell, aber zu fest Schatten, zu fest Schutz, ich will mich noch ein bisschen selber, will ich mich ein bisschen auf den Weg begeben und hat sich gelöst von Gott und hat sich getrennt von Gott, weil er gefunden hat, du, ich will selber erleben, ich will selber ausprobieren, ich will mich verselbstständigen, ich brauche den Gott nicht und dann ist das Löchersieb da gewesen. Und was passiert, wenn er ohne Schutz ist, was oben reinkommt, geht unten wieder raus. Und das nennt eigentlich die Bibel, das ist Sünde, da kommen Fehler rein, da kommt das Leiden rein. Ich nehme die am Schluss wieder vor. Aber gehen wir mal zu dem Löchersieb, wo unser Körper, unsere Seele ist. Und jetzt mache ich einen Bogen zu meinem Leben. Ich erkläre euch ein bisschen, wie bin ich als Löchersieb wieder zurück zu Gott gekommen. Was ist passiert in dieser Zeitspanne, bis ich Gott kennengelernt habe. Ich werde euch kurz, ich kann natürlich nicht alles erzählen, weil ich könnte den ganzen Tag da sein und mein Leben erzählen, aber ich werde euch einfach so ein paar Flutlichter zeigen auf mein Leben hin. Was ist passiert mit dem Pascal? Warum glaubt er heute? Und warum ist er heute? Man kann sich, also zwischendurch frage ich mich, wie kann ich plötzlich Pastor sein? Wie ist das möglich? An einem Spatsommer in Freiburg 1966 bin ich in einer normalen 0815 Familie auf die Welt gekommen. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Wie es halt so eine Familie ist, gell? Durchschnittskinder, zwei Stück, ich habe nur einen Bruder, mehr habe ich nicht. Und der christliche Glaube hat in unserer Familie, auch heute noch eigentlich, hat keinen Stellenwert. Man sagt einfach, es gibt schöne Feste, da hat man ein längeres Wochenende, das ist Ostern und Weihnachten, aber man hat nicht so das Fromme gelebt, sondern einfach so das 0815. Einfach so, man lebt einfach den Glauben irgendwie. Mein Vater hat meinen Bruder und mich unter einem Motto aufgezogen: Wenn du im Leben etwas erreichen willst, musst du Leistungen vollbringen. Nur mit Leistungen kommst du ans Ziel und hast einen guten Lohn. Das hat dann geheissen, praktisch, wenn ich von der Schule her schlechte Noten mit heimbringe, dann komme ich Strafe über. Und wenn du gute Noten mit heimbringst, dann kommst du eine Belohnung über. Und das Bestrafungs-Belohnungssystem, könnt ihr euch vorstellen, wenn du nicht so gut in der Schule bist, gell? Und das bin ich wirklich nicht gewesen früher. Ich bin nicht gerne in die Schule, habe ich schlechte Noten heimgebracht und ich habe nur Bestrafungen bekommen. Ist, glaube ich, nicht so förderlich. Ich bin eigentlich in einem Durchstress gewesen, in meiner Kindheit. Immer die Angst, oh, genügt jetzt das Zeugnis? Genügt die Noten? Ist der Vater zufrieden oder ist er nicht zufrieden? Dazu ist noch, dass mein Vater vom Typ her, vom Mensch her, ein Choleriker war, der viele so Gefühlsausbrüche hatte und Wutausbrüche, wo du nie genau gewusst hast, wie reagiert er jetzt. Er hat nebenbei auch ziemlich viel Alkohol getrunken und dann war das Ganze noch geladener gewesen. In dem Umfeld bin ich gross geworden. Völlige Unsicherheit. Ich habe mir geschworen, so will ich selber nicht sein oder werden und will eigentlich meinen Kindern etwas anderes weitergeben. Aber eben das, was tief drin ist, bricht plötzlich auch wieder auf. Gell? Und dann müssen wir auch Ja sagen zu der eigenen Prägung, zu der eigenen Vergangenheit. Ja sagen zu der eigenen Geschichte. Die läuft einfach so. Die kannst du nicht wieder retour machen. Du lebst jetzt das Leben, das du heute Morgen lebst. Aber ich habe mir gesagt, und ich habe es auch gemacht, mit 18 habe ich den Dienst quittiert zu Hause, bin ausgezogen und habe im Zürichberg oben eine tolle Wohnung gehabt, 3,5 Zimmer mit Schmiede, alles drin. Und habe später dann ein cooles, schnuggeliges Appartement im Kreis 1 der Zürcher Altstadt an der Limmat gefunden. Eine Haltestelle, wo ich mit dem konfrontiert wurde, mit meinem Leben ein bisschen zu durchleuchten, sogenannte die Psychohygiene, gell?
hat es geheissen, Pascal, du mal schauen, was zu Hause so gelaufen ist. Habe ich entdeckt, dass in meiner Familienbiografie eine Frau gegeben hat, die eigentlich meine Gotte war, aber ich habe die nie gesehen. Ich habe die Frau nie gesehen. Was ich gesehen habe, ist jede Weihnacht ein Päckchen. Es hat immer einen Bulli gegeben von dieser Frau. Und meine Eltern haben immer einen Brief bekommen mit so einem Bibelvers, wo sie sofort rot angelaufen waren, verrissen haben und fuggerührt haben. Ich habe dann herausgefunden vor ein paar Jahren, dass die Frau, meine Gotte, das Gramontana in einer Schwesterschaft war. Und ich bin überzeugt, dass ich heute Pastor bin, dass die Frau, meine Gotte, eigentlich gebetet hat für unsere Familie. Ist so nur so nebenbei. Dazu ein Erlebnis, das ich erlebt habe, das ich heute noch nie richtig einordnen kann. Ich bin vom Kindergarten, ich bin dort in Zürich-Höngkämmen gewohnt, unten Engstringen. Habe ich im Kindergarten mit so einer Autobahn durchgehen, so eine fette Autobahn nach so einem dunklen Tunnel, so grusig, oder? So zwei Hauptstraßen, so Straßen links und rechts erhöht, so Bürgersteige, so Trottoir. Und ich habe einen Lieblingsbälle gehabt, Tennisbälle, habe ich immer mitgenommen, Kindesgarten immer gespielt. Und unter der Unterführung ist mir dann der Bälle weg, auf die Straße. Was macht ein Kindergärtner? Wenn der Gast geholt ist, logisch, gell? Und ich habe gesehen, dass hinten dran ein alter Mann läuft, oder ein älterer, mit einem Stock. Ich habe den wieder ausgeblendet. Von links her kommt ein Lastwagen voll Karacho, der hat sicher wahrscheinlich von, ja, wahrscheinlich mehr als 50 km, gell? Einfach so wusch unter der Brücke durch dort. Ich bin auf der Strasse, nicht beim Geländer, das Geländer hat etwa so einen Absatz gehabt von etwa 30 cm. Spüre ich auf einmal, der Scheinwerfer kommt näher, ein Horn, und der andere nimmt mich auf, hebt mich mit dem Stock, so einem Bockenstock am Hals, und zieht mich dann auf mit der Hand. So, zack. Ich schaue den Mann an, der Mann schaut mich auch an, Adrenalinschub, oder? Voll da, oder? Voll wieder. Ah. Und als ich mich wieder gefasst habe, als kleiner Gof, das heisst ein Toggenburg-Kind, Gof, war der Mann nicht mehr rum. Ich habe den nicht mehr gesehen. Und vielleicht ist das ein Engel, der bestellt worden ist, der vielleicht meine Gott gebetet hat. Wer weiß? Aber es gehört zu meinem Leben, das ist, hat mich wieder neu bewusst gemacht. Da gibt es nur eine Welt, die unsichtbar ist, aber es gibt doch etwas. Gehört zu meiner Geschichte. Zweite Station, die ich erlebt habe mit Gott, wenn sich Gott plötzlich melden möchte. Plötzlich etwas durchsickern lassen, du, mich gibt es im Fall auch noch. Ich bin früher als Kind, vielleicht ist das ein Grund, weil ich immer ein bisschen hin und her laufe, vielleicht nervt das die einen, aber ich bin früher ein Zappel-Philipp gewesen. Heute würde man wahrscheinlich was sagen, der braucht das Ritalin, gell? Und meine Eltern hatten einen Stress gehabt, die haben die ganze Woche gearbeitet und mein Vater hat die Idee gehabt, damit wir ein bisschen länger schlafen können, schicken wir doch den kleinen Gof in die Sonntagsschule zu der reformierten Kirche. Das hat geheissen gehabt. Morgen um 9:30 bis um 11 hat der Pascal biblischen Unterricht gehabt. Und ich bin allein in die Kirche gelaufen. Und das hat mich voll fasziniert dort. Ich habe dort Geschichten gehört über Noah, über Abraham. Und was ich geliebt habe, ich habe früher in meinem Zimmer, wenn ich Ruhe hatte, gerne zeichnet, gerne bastelt. Und ich habe dort Zeichnungen zeichnen. Das hat mich völlig fasziniert. Und vor allem hat mich die biblischen Geschichten fasziniert. Von einer tollen Familie, ein Abraham als Obervater. Und wie auch immer die Geschichten nach einem Neuen Testament, die Geschichte von Gemeinde. Und ich habe das eingesogen. Hat dort echt durch die Gotte das Gebet Gott braucht, um mir näher an ihn zu bringen? Das Interessante ist, Gott läuft uns nach. Heisst es vielleicht, oder? Er will, dass wir ihn kennenlernen. Und bei mir hat das jetzt schon der Sonntagsschule angefangen. Auf einmal bin ich mit 17, das ist jetzt natürlich ein Sprung, gell? Ich muss das Zettel dafür schieben. Bin ich unbewusst fromm geworden. Wo wir nach Zürich gezogen sind, habe ich meine berufliche Karriere als Postbeamter der Seilpost angefangen. Und ich habe mit 17 plötzlich planlos einfach Kirchen aufgesucht. Ich bin mal in die christkatholische, in die katholische Kirche, in die reformierte Kirche und habe das einfach schön gefunden. Dass die Liturgie, die Orgel und ich habe einfach die biblischen Geschichten wieder gehört. Und ich habe eigentlich nicht gewusst, warum machst du das eigentlich? Ich bin einfach dorthin. Ich habe mich wohl gefühlt. Es hat mich fasziniert. Der Glaube hat mich dadurch auch fasziniert, dass es für mich normal war, schon als Teenie, als Jugendlicher, dass ich automatisch, bevor ich ins Bett bin, vor dem Bett geknündelt habe und einfach gedankt habe für den Tag. Nicht beten, sondern einfach Danke gesagt. Gott, danke für den Tag. Ich gehe jetzt schlafen. Warum, dass ihr das gemacht habt? Keine Ahnung. Vielleicht ist es wieder die Gotte, die für das gebetet hat. Aber es gehört zu meiner Geschichte. Ich habe ja gesagt, vorhin mit 18 habe ich den Dienst quittiert. Ich bin dann ausgezogen. Und habe mich dann auf die Suche gemacht. Erstens einmal, den Druck loswerden von zu Hause. Ich habe mir gesagt, ich muss endlich mal meine vergangenen Teenager-Jahre nachholen. Also, ich habe erst eigentlich mit 18 habe ich den Knopf aufgetan. Ich war völlig ein verklemmter Typ gewesen, schlank, Flügelohren, komisch und irgendwie. Ich habe erst dann den Aufbruch erlebt mit 18 und habe angefangen an mein Leben zu geniessen. Und was machst du, wenn du mit 18 anfängst an das Leben zu geniessen, gell? Und dann lebst du nur in der Stadt Zürich rein. Muss ich nicht erzählen, was ich alles gemacht habe, gell? Aber für mich war wichtig, in dieser Lebensspanne, in der ich gestanden bin mit 18, ich wollte Antworten haben auf einmal, was ist denn der Sinn von dem Leben? Deine Frage, oder? Woher komme ich? Was ist der Sinn vom Leben? Und Entschuldigung, gibt es noch ein Leben nach dem Tod? Das war für mich wichtig. Und das wollte ich beantwortet haben. Ich war richtig unruhig. Meine Geschichte mit Gott hat es wollen, dass ich wahrscheinlich dort eine Liebe bekommen habe, erstmal für den Kaffee. Und zwar eine Liebe bekommen habe für ein aufgestelltes Ehepaar, das ich kennengelernt habe in der Kaffeewüre, an der Limmat. Ein freundliches Ehepaar, eine junge Tochter, Klammern, wie auch immer, wie sie ausgesehen hat, Klammern zu. Ich habe sie beim Kaffeetrinken kennengelernt und habe dort die ersten Berührungen bekommen zum Spirituellen und Übernatürlichen. Weil das junge Ehepaar hat erzählt, dass sie Kontakt mit Geistwesen haben, dass sie in Nacht ihnen Stimmen hören. Die Frau hat mir erzählt, dass sie eine Nahtoderfahrung hatte. Da bin ich am Fall an den Lippen gegangen, oder? Sie glauben an einen Gott, hat sie gesagt. Und sie glauben an ein Weiterleben nach dem Tod. Spannend für mich. Genau mit dieser Frage, die ich kam, haben die mir alles beantworten können. Und ich habe das fasziniert gefunden. Faszinierend. Und auf einmal mit dieser Familie habe ich andere Leute kennengelernt. Ich habe einen Esoterikerkreis kennengelernt. Ich bin plötzlich durch das Ehepaar an Bücher angekommen, die du normalerweise nicht im Morelfüssli findest. Die kommst nur im Keller rüber. So ganz obstruse, komische, okkulte Bücher. Oder Bücher esoterisch angehaucht, was man alles so macht. Mit Steinchen legen, mit Horoskop, Tarotkarten und wie auch immer, was man alles macht. Gell? Und das hat mich fasziniert. Ich habe plötzlich gespürt, hey, da gibt es um mich und gibt es eine andere Welt, die ich wahrnehmen kann. Das hat mich so fasziniert, dass ich ein Ticket gezahlt habe. Das war viel gewesen, früher. Ich habe 1500 Franken gezahlt für den Flug nach Florida für einen Kurs für 4 Tage im Fontainebleau Hilton Hotel, Miami Beach. Das ist der Kasten, oder? Angefahren und dann haben wir dort so die ganz heissen Kurse gehabt. Dort haben wir gelernt, wie man Leute manipulieren kann mit ganz komischen Ausdrücken vom Gesicht. Wir haben dort gelernt, wie man auf dem Tisch Gegenstände verschieben und umeinander gehen. Und das Furchtbare ist, oder das Interessante vielleicht auch ist, es hat funktioniert. Das, was nachher passiert ist, als ich heimgekommen bin, ist, dass ich immer unruhiger gelebt habe. Ich habe plötzlich mehr Albträume bekommen. Ich habe plötzlich mehr andere Wesen gesehen, die es eigentlich nicht gibt, aber ich habe sie gleich gesehen. Ich habe plötzlich Probleme bekommen mit mir selber. Ich habe mich nicht mehr geliebt gefühlt. Ich habe auf einmal das Problem bekommen mit Alkoholkonsum. Ich bin nur noch im Ausgang, ich bin nicht mehr arbeiten. Ich habe verpennt. Und mehr oder weniger bin ich traurig. Es war auch eine Zeit, in der ich keine Freunde hatte, keine Freundin gefunden habe. Und ich bin mir echt vorgekommen. Hey, was ist mit mir los? Was geht mit mir ab? Es ist dann so weit gegangen, dass ich immer mehr depressiver geworden bin. Ich musste zum Chef auf der Zielpost. Wenn es noch so weitergeht, müssen wir dir wahrscheinlich ins Provisorium tun. Du kannst nicht weitermachen, deine Karriere. Bring dein Leben in Ordnung. Und ich so, was ist jetzt wieder los? Und dann ist das ganze Ich, mein Leben, das, was ich eigentlich gedacht habe, das geht jetzt auf mit dem, was ich erlebt habe. Das Unsichtbare. Könnte das jetzt das sein? Das ist der Inhalt, ist in mir nicht zusammengebrochen. Und ich kann eigentlich, wie kann man dem sagen? Ich habe einen Zusammenbruch erlebt. Ich habe so einen Zusammenbruch erlebt, dass ich, und jeder Mann weiss das, der Militär macht, du darfst die Blechdose, die du heimnimmst, Munitionsdose, nie öffnen. Und ich habe Militär, habe ich bis zum Offizier gemacht, ich habe also nur Pistolendings gehabt. Und ich habe gewusst, an dem Abend, ich mache mit meinem Lebensende, es hat keinen Sinn mehr. Ich habe also die Dosen aufgetan, ich habe meine Pistole geladen und bin an die Limadabe, bei der Wasserkille, dort wo die Zwingli-Statue ist, dort kommt nämlich kein Licht her, dort haben wir Kugeln gegeben. Ich komme es nicht mehr mit, über was läuft in meinem Leben. Ich bringe es nicht mehr auf die Reihe. Aber zum guten Glück bin ich Zweige gewesen, ich habe es nicht gemacht. Irgendetwas hat mich davon abgehalten, wahrscheinlich der Schmerz, oder ich könnte ja fehlen, oder wie auch immer, ich habe es nicht gemacht, auf alle Fälle. Die nächste Station ist das, wo ich sagen kann, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat angefangen, sagt der Paulus in einem Brief in der Bibel. Am nächsten Tag bin ich natürlich wieder eingecheckt in der Post, oder? Muss ja arbeiten, das ist wieder dann auch etwas langsam gekündigt. Ich war recht deprimiert in mein Team, wo ich geschafft habe. Der eine kommt zu mir und sagt, du Pascal, du siehst heute Morgen echt fest aus. Das stimmt auch, haben wir gesagt. Ich habe ihm kurz erzählt, was passiert ist. Und ich habe ihm dann gesagt und gefragt, kannst du mir sagen, was im Leben noch Sinn macht und wie es gut könnte rauskommen mit mir? Der Mann hat mir eine Antwort gegeben, wir könnten fast eine Zahnpasta-Werbung machen, mit einem schönen Pepsodent-Lächeln. Weißt du, Pascal, ich glaube an Jesus Christus und ich weiß, wenn ich sterbe, komme ich nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Das war seine Antwort. Und meine Reaktion war, nein, jetzt nochmal so eine. Jetzt nochmal so eine, wo man das Gute vom Ei erzählen oder wie auch immer, wie man es sagen kann, oder? Nein. Mein Ziel war, der junge Mann, den mache ich zu Schnecke, den bringe ich dort her. Dass es eben nicht aufgeht, dass es keinen Gott gibt und überhaupt, es bringt nichts. Das Interessante ist, der hat nicht locker lassen. Auf einmal haben wir uns jeden Tag getroffen, wieder zum Kaffee trinken. Mittagessen, Nachtessen. Und der junge Mann, behaupte ich, ist von Gott geführt worden, oder hat Gott hat den gebraucht für mich. Der ist im Fall mit der Bibel nicht irgendwie gekommen, so, ja weisst, Gott liebt dich und ah, da gibt es so einen schönen Psalm, ah, sondern der ist voll eingefahren mit Hölle, Offenbarung. Pascal, wenn du so weiterlebst, dann bist du nicht in den Himmel gekommen. Und was machst du? Das will ich natürlich nicht. Ich habe gewusst, ich will in den Himmel. Ich will doch nicht in der Hölle sein. Ich will doch nicht irgendwie weggeschoben werden. Ich will das Ziel kommen. Er hat dann gesagt, Pascal, gang du einfach in ein Haus der Bibel, hab nur erklärt, wo das ist, im Storchenstrasse dort, geh rein und hol dir eine Bibel, musst selber kaufen. Ich so, wow. Da hingereist, mit dem Tram ausgestiegen, Haus der Bibel gesehen, oh, da rein muss ich, die Türen kurz aufgetan, oder sind das alles so mit langen Rücken und so, und ich noch, musst wirklich da rein. Dann habe ich noch geschaut, ob man keinen sieht, okay, schnell rein, hinter an den Schragen, wie er es gesagt hat, wo die Bibel sind, die fetteste genommen, raus. Natürlich noch zuerst zahlt und vereist. Und dann habe ich die Hei, wie er gesagt hat, Pascal, lies einfach das Johannes-Evangelium, das ist gut für dich. Und dort wird mir Sachen gesagt, die ich dann nicht mehr begriffen habe, respektive, das ist mir voll ins Herz. Wo Jesus an einer Stelle sagt, wenn du mich kennenlernst, wirst du nie mehr Hunger haben. Und wenn du mich mit mir lebst, wirst du nie mehr Durst haben. Das ist genau das, was ich haben will. Mein Durst löschen. Der Lebensdurst, oder? Der Sinn, der Halt, der Schutz. Das ist mir voll aus Herz. Und ich habe gewusst, ja, das stimmt, das will ich erreichen. Ich will den Jesus kennenlernen. Und der Kollege hat mir gesagt, du musst dich entscheiden für ihn. Du musst auch, das passiert durch ein Gebet. Aber schaut, das war ein riesiger Kampf für mich gewesen. Mich für Jesus entscheiden, weil erst jetzt, in dieser Situation, hat sich die andere Seite bemerkbar gemacht, die ich eigentlich praktiziert habe, den Okkultismus und Esoterik. Erst jetzt hat sich der Teufel, so wird er genannt in der Bibel, macht sich erkenntlich, wer er wirklich ist und hat mich an seine Seite ziehen. Und die andere Seite hat Gott gezogen. Das ist schon, ich bin fast so vorgekommen, und jetzt, wo reiss es mich her? Und ich habe Sachen erlebt, wo ich sagen kann, nein, das hat mit Gott nichts zu tun, ich muss mich entscheiden, wenn ich von dem wegkomme. Eines Nachts, nach einem Albtraum, völlig verschwitzt, aufgestanden, ein völlig naives Gebet geschrieben auf der elektrischen Schreibmaschine, die ich hatte, bin auf die Knie und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, da bin ich mit meinem Leben. Das ist völlig kaputt. Ich weiss weder ein noch aus. Du weißt, was passiert ist, wenn es dir wirklich gibt. Dann komm und mach mein Leben neu. Und ich habe eine Nacht erlebt. Ich weiss, ich habe verschlafen, aber ich habe eine Nacht erlebt. Ich habe noch nie wieder so gut geschlafen wie dieser Nacht. Ich habe gemerkt, die Fesseln, die Kette von dem, was ich praktiziert habe, sind weg. Sind weg. Das war meine Entscheidung. Und dann gibt es den nächsten Weg, wo ich dann eben zum Glauben gekommen bin. Der Kollege hat gesagt, du musst in eine christliche Gemeinde und bin dort in Zürich in eine sogenannte freie evangelische EFG-Gemeinde. Und der Gegner, der auf der anderen Seite, hat mal probiert, mich wegzunehmen. Ich hatte dann plötzlich so ein Gefühl gehabt, oh, jetzt gehst du zu diesen Leuten. Ich hatte zwar Freude gehabt, ich bin bekehrt, ich habe Jesus kennengelernt, ich habe mich entschieden, ich weiss, was der Sinn von... Die Sinnfrage hat bei mir geklärt, wie die Sinnfrage ist, Gott hat uns bewusst erschaffen, er will mit uns leben. Er will eine Beziehung mit uns haben, dass das Leben funktioniert, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Und das Ziel ist, dass Gott will, dass wir mit ihm in der Ewigkeit leben. Das habe ich geschnallt, begriffen. Aber plötzlich ist so ein Herz eingekommen, oh Pascal, wenn ich jetzt in die Gemeinde gehe, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, wenn ich die Leute anschaue. Ich habe plötzlich so ein Gefühl gehabt, oh, die Gemeinde ist so trocken. Ich habe plötzlich so ein Gefühl gehabt, wenn ich die einen Christen angeschaut habe, die sind so ohne Lebensfreude. Und ich habe gesagt, wieso kommen die überhaupt in den Gottesdienst? So, oh, und dann schauen sie und gehen wieder heim. Ich habe plötzlich so ein Gefühl gehabt, oh, muss ich mich dann auch so alternativ anlegen? So mit Wollenjäckli und schönen Schüli und irgendetwas darstellen. Das waren so Gefühle, die ich bekommen habe. Voll schräg. Und für mich ist so durch den Kopf gegangen, wenn du dann in die Gemeinde gehst, darfst du kein Bier mit trinken, darfst nicht mehr ins Kino und in die Disco darfst du eh nicht mehr. Bis ich dort den Zugang bekommen habe in die Jugendgruppen rein. Und das war das Wichtigste für mich, als ich zum Glauben kam, in eine Jugendgruppe hatte, die einfach am Sonntagmittag gesagt hat, so, 10, 15 Leute sind das, Junge. Hey, komm, wir gehen zu dem Heide, du kochen, wir spielen und so. Das war für mich super. Zum Erleben, das sind normale Leute. Einer hat einen Splink, der ist immer auf den Kranen geklettert. Ich weiß also. Und der war mein Sonarsohn. Okay. Das hat mir gefallen. Wir sind auch in die Bar rein. Wir sind ein Bierli gut trinken, wir sind kaffeln, wir sind Lieder singen. Also, ich finde, die haben es einfach gelebt. Das hat mich voll fasziniert. Das fasziniert mich heute noch, dort, wo Gemeinschaft gelebt wird. Einfach authentisch. Befreit. Mit dem Wissen, jetzt komme ich wieder zu dem Löchersieb, gell? So zum Schluss. Ich habe gefunden mit meinem Löchersieb, dass ich eigentlich einen Schutz brauche. Und ich habe erst geschnallt, wo Gott in mein Leben geredet hat, dass eigentlich Gott uns den Schutz geben will. Wenn wir bei ihm leben, bei ihm sind, passiert uns nicht so viel. Das Leiden gibt es zwar schon noch und Probleme haben wir, die können wir nicht weglügnen. Wir können nicht einfach sagen, oh, ich komme jetzt zum Glauben, ich glaube an Gott und dann geht es mir einfach super, ich habe immer genug Lohn. Wir werden mit Leiden, mit Problemen konfrontiert, aber wir haben eine neue Ausgangslage. Er schenkt uns eine Hoffnung, dass es uns gut geht, es gut rauskommt, dass er mit uns mitkommt und dort, wo es regnet, gibt er uns einen Schutz. Und wenn man zwischendurch wieder meint, wie ein Schaf, wo da gibt es besseres Gras, kommt er gerade nah und sagt, nein, so geht es besser mit mir. Das ist für mich Glauben leben. Ja. Ich hoffe, ich habe das mit dem ein bisschen darstellen können. Ich bin überzeugt, sonst wäre ich nicht Pastor, Gott lässt uns jeden Tag neu ein und in seiner Führung zu leben. Er lädt uns jeden Tag neu ein, um zu sagen, hey, Pascal, wenn du zu mir kommst, hast du Schutz. Ein Leben, das klingt. Ein Leben, das Hoffnung gibt. Und was mich fasziniert mit dem Zitat von Jesus, will ich hören. Wo Jesus sagt, und das stimmt, das erlebe ich in der Gemeindearbeit, in der Familie. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und das hat Jesus gesagt. Und um das Leiden aufheben, weil es kann ja schon sein, dass man das Gefühl hat, wir bambeln irgendwo. Aber Gott hat gewusst, um das Leiden aufheben, braucht es einen. Und jetzt hoffe ich, dass das hebt. Und ich ahne es schon, gell? Jesus kommt in die Bresche rein und löst die Spannung auf von dem Leiden und sagt, hey, komm doch du mit deinem Leben an meine Seite her. Das verhebt schon. Es gibt so Spannung, das kann ich es auch loslassen. Finde ich ein so schönes Symbol, dass Jesus mit in unser Leben kommen kann und kann sagen, du, ich kenne dein Leben und ich nehme es auf. Ich will da sein für dich. Ich will dir Hoffnung geben. Das, was du hast, will dich mittragen. Du bist nicht allein. Und darum bin ich Christ. Und darum bin ich Pastor. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir zwei Lieder singen werden, wo ich denke, die passen zu dem, was ich gesagt habe. Die Band kann schon vorkommen. Und ich werde einfach zum Schluss nur ein Gebet beten. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen für das, was du geschenkt hast. Ich will dir Danke sagen, dass du zwei Bäume gepflanzt hast. Und dass du von diesen zwei Bäumen erzählst. Und dass du wettest, dass wir eines Tages bei dem Baum sind, im Himmel oben, wo du wieder Gemeinschaft hast mit uns, Auge in Auge, wo wir dich wieder werden sehen. Danke für deinen Sohn, den du geschenkt hast, der in die Bresche nie gestanden ist und gesagt, hey, ich gebe eine Auflösung, ich gebe einen Halt. Danke hast du ihn geschickt. Und wir werden bald Weihnachten feiern, wo wir feiern, dass er auf die Welt gekommen ist und ein Mensch geworden ist. Und somit uns versteht und unser Leben versteht. Und genau weiss, was ich, was wir brauchen. Ich werde Danke sagen für das Riesengeschenk. Amen.